Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Es ist nicht nur Juni, sondern auch Pride Month und das wollen wir mit ein paar Tipps und persönlichen Lieblingen queerer Unterhaltung mit etwas gute Laune hier verbreiten im Streamgestöber. Und damit ich das als sommerliches Streaming-Picknick nicht allein veranstalten muss, habe ich mir meine lieben KollegInnen eingeladen, nämlich Andrea Wöger und Mario Giglio. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Wer darf jetzt als erstes Hallo sagen, wie ihr euch gerade angeguckt habt? Eine Dreierkombination haben wir hier mal wieder für etwas Streaming-Freude zusammengestellt. Und ich bin ganz gespannt, was ihr für wunderbare Buffet-Beiträge aus LGBTQ-Highlights mitgebracht habt. Und das werden wir jetzt in der nächsten Wohlfühlstunde Pride herausfinden. Ich sage ab ins Streamgestöber. Ich glaube, wenn man über queere Unterhaltung im Fokus spricht, ist es sehr leicht, ins Negative zu verfallen. Ihr kennt das vielleicht auch. Man denkt, es passiert irgendwie noch nicht so viel oder hier ist es noch irgendwie seltsam, wie es dargestellt wird und so. Aber statt jetzt wieder Klischees auszuwerten, wie Queerbaiting oder so, was wir auch schon gemacht haben im Streamgestöber, haben wir uns gedacht, dieses Jahr wollen wir mal ein bisschen gute Laune verbreiten. Oder? Seid ihr mit guter Laune hier in den Podcast gekommen, ihr zwei?
Au, ja, Esther.
Ja, Queerjoy ist gerade sehr notwendig. Und ja. Ich meine, es muss auch die Boys Don't Cry und die Moonlights und so geben. Und das muss alles erzählt werden. Aber gleichzeitig braucht man auch ein paar Titel, die Queerjoy erzählen.
Das ist sehr richtig.
Auch für die eigene Mental Health, für die Psychohygiene, sich mal auf die guten Sachen, die passiert sind, repräsentiert worden sind, zu besinnen.
Genau. Ich hatte nochmal nachgeguckt, letztes Jahr hatten wir nämlich einen Streaming-Podcast darüber gemacht, so einen Realitätscheck, wie queer ist Netflix wirklich, was ja schon häufig als Vorreiter auch gelesen und dargestellt wird im Streaming-Bereich. Und ja, jetzt haben wir einfach gesagt, wir nehmen ein paar persönliche Tipps mit und sagen, was ist eigentlich die Wohlfühlunterhaltung, die wir uns anschauen, wenn wir mal so ein bisschen Queer Joy brauchen. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Und bevor es soweit ist mit der Regenbogenunterhaltung, dass wir hier die Fahne flattern lassen, werden wir noch ein paar Worte hier natürlich zu unserem Sponsor wie immer verlieren.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wir haben uns einen kleinen Plan überlegt, um in die Welt der queeren Unterhaltung einzutauchen. Und jeder von uns hat Favoriten und Favoritinnen mitgebracht. Und zwar aus den Bereichen ein Film, eine Serie, einen Charakter und ein Star. Und da wollen wir uns ein bisschen dran entlanghangeln, damit zumindest unsere Freude hier irgendwie einen Rahmen findet und wir nicht völlig ausarten. Und da will ich gar nicht lange fackeln. Und Mari, du hast es im Vorfeld so schön die Queer Joy Awards genannt, die wir hier aus sehr persönlichem Level einfach verleihen wollen. Und vielleicht fängst du gleich deswegen auch mal an, Mario. Was hast du uns für einen Streaming-Film mitgebracht, der hier in unseren Podcast heute passt?
Ja klar, danke. Und zwar, ich habe einen richtigen Klassiker mitgebracht, den vielleicht eher noch so Leute in meinem Alter oder drüben noch kennen, aber das war eigentlich einer so der Gay-Filme, der gay-spaßigen Filme. Der ist aus Australien, heißt Priscilla, Königin der Wüste, und den wollte ich mitbringen, weil ich glaube, die Jüngeren kennen ihn vielleicht nicht mehr so gut, und der ist seit Dezember 2024 bei Prime Video enthalten.
Ah. Aus welchem Jahr ist der, wenn du hier schon so um den heißen Brei herumredest? Ich kann nämlich nicht direkt zuordnen. Aus
der
welchem?
Ist von 94.
Von 94, okay.
Ja. Und der dreht sich darum, dass eine drei Drag Queens, aber eine davon ist auch eine Transfrau gleichzeitig, durch in einem Roadmovie quer durch Australien reisen, in einem Bus, den sie Priscilla, Königin der Wüste, nennen.
Okay, der Bus heißt so.
Und sie sind auf dem Weg zu einer Show, die ganz wichtig ist. Und es geht aber eher um diese kleinen Stationen und die Interaktion zwischen den Charakteren. Und dann müssen wir unbedingt sofort den Cast erwähnen. Denn der ist ziemlich prominent. Das sind vielleicht Leute, die ihr nicht in solchen Rollen erwarten würdet. Ich fange mal an mit Hugo Weaving, den ihr als Elrond kennt aus Herr der Ringe. Der spielt Tick oder Mitzi Delbra, wie seine Drag-Persona heißt. Der hat auch einen Sohn und das wird dann später in der Story wichtig, weil er vorher mit einer Frau zusammen war. Mhm. Guy Pearce ist der absolute Scene-Stealer, als der junge, nervige Schwule namens Adam oder Felicia Jolly Goodfellow. Der ist wirklich großartig. Der wird auch immer noch, wenn er so Interviews gibt mit GQ, immer noch zu dieser Rolle interviewt, weil das so maßgeblich für seine Karriere ist. Okay. Der ist wirklich großartig. Und mein persönlicher Favorit ist aber Terrence Stamp als Bernadette. Das ist die Transfrau, die dann aber auch in dieser Drag-Show mitmacht, weil es gibt ja auch Transfrauen, die Drag machen, wie wir aus Drag Race wissen mittlerweile und alles. Und Terrence Stamp, falls euch der Name nicht sagt, ihr kennt den als General Zod aus Superman 2. Kneel before Zod. Das ist der absolut großartig. Regie führte Stefan Elliott, den man auch für Das Auge oder Die Trauzeugen kennt. Und der Film wird oft verglichen mit einem US-Film aus derselben Zeit, der fast gleichzeitig gedreht wurde und rauskam. Und zwar, das ist ein Film mit Wesley Snipes, Patrick Swayze und John Leguizamo. Mhm. Der hat den wundervollen kurzen Titel To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Aber der ist noch unbekannter hier, würde ich sagen. Hat aber fast die gleiche Story, drei Drag Queens auf einem Roadtrip.
Und weiß man, ob die sich irgendwie bedingt haben gegenseitig? Oder
der zweite, den ich erwähnt habe, der kam später. Der wurde aber schon geschrieben, als der andere schon sozusagen gedreht wurde. Also die behaupten, also angeblich
Zufall,
nicht.
Dass die da alle die gleiche Idee hatten.
Es war in der Luft vielleicht so ein bisschen. Und es ist ein spaßiger Film, natürlich mit so ein paar dramatischen Wendungen, aber es ist so flamboyant und diese drei Charaktere, das macht so großen Spaß.
Das hört sich wirklich so an und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne den gar nicht, aber ich werde ihn jetzt sofort auf meine Liste setzen. André, hast du den schon gesehen?
Ja, ich habe beide gesehen tatsächlich. Also ich dachte auch, dass der, von dem du gerade meintest, dass der Unbekannte ist, dass der vielleicht bekannter wäre, aber das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung gewesen, weil ich den als erstes gesehen hatte.
Die sind übrigens beide großartig. Also Wesley Snipes und Patrick Swayze, unglaublich auch.
Wesley Snipes ist der, der mir am allermeisten in Erinnerung geblieben ist,
Okay, und ich höre heraus, du guckst den vor allem gerne, weil er dir einfach auch ein gutes Gefühl gibt, wie die da einfach durch die Wüste brausen mit ihrem Bus oder...
Nee, das ist genau, die haben so mehrere Stationen und dann passieren auch mal so ein bisschen homofeindliche Geschichten, queerfeindliche Geschichten, aber das wird immer aufgewogen durch, wie die sich gegenseitig unterstützen und dann mitten in der Wüste vor irgendwelchen Kiwis irgendwelche Shows abziehen, um schon mal zu proben für den großen Showdown am Ende und es ist einfach super.
Großartig.
Bei mir ist es eine ganze Weile her, dass ich die gesehen habe. Du meinst, die sind gut gealtert?
Es gibt einen asiatischen Charakter in Priscilla. Mhm. Da sagt man heute, okay, das wird man vielleicht nicht mehr so machen. Aber ansonsten ist das ziemlich, ziemlich gut gealtert. Mhm. Außer natürlich, dass die drei Schauspielenden, glaube ich, allesamt nicht queer sind. Und dann würde man heute wahrscheinlich eher so Leute, die auch schwul oder trans sind, besetzen. Aber
darf man ja beim Casting immer noch nicht fragen. Also das ist ja auch eine Regel, ne? Gut, danke für diesen Tipp, Mario. Dann gehen wir mal zu dir weiter, Andrea. Was hast denn du als Filmtipp mitgebracht?
Ich habe als Filmtipp mitgebracht einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus den letzten Jahren namens Booksmart.
Ja.
Eine Filmkomödie von Olivia Wilde von 2019. In diesem Film geht es um zwei beste Freundinnen, die die Highschool gerade beenden und an sehr guten weiterführenden Schulen angenommen wurden. Sie sind zwei Streberinnen und eine von ihnen ist lesbisch. Aber beides ist eigentlich irgendwie, also beides ist nicht Hauptthema des Films. Mhm. Hauptthema des Films ist einfach zwei Freundinnen, die mal so richtig die Sau rauslassen wollen, weil sie jahrelang nur gelernt haben und jetzt mal so ein bisschen Teenie-Party nachholen wollen. Und es, im Prinzip ist es sehr, also es ist sehr angelehnt an Superbad. Diese relativ bekannte R-rated Teenie-Komödie, genauso ist auch Booksmart R-rated, also es geht schon ziemlich derb zu teilweise und erinnert auch eben an so Party-Eskalationskomödien wie Superbad oder auch so ein bisschen wie die 21 Jump Street Filme, finde ich. Und es ist, das er findet das Rad nicht neu. Es ist dasselbe wie jeder dieser Filme aus diesem Genre, das ich sehr gerne mag. Aber es ist halt sehr gut geschrieben, fühlt sich sehr authentisch an. Und vor allem ist es einfach aus einer weiblichen Perspektive mit auch einer queeren Figur im Fokus und einer starken Frauenfreundschaft. Und in dieser Kombination habe ich das einfach so noch nie nochmal gesehen oder auch vorher noch nie gesehen. Und das ging mir wirklich sehr ans Herz. Und ich liebe auch den Cast. Molly wird gespielt von Beanie Feldstein. Das ist auch die kleine Schwester von Jonah Hill, der in diesen anderen Eskalationskomödien immer die Hauptrolle spielt.
Was, sie ist in realen Leben seine kleine Schwester? Nein.
Ja.
Was?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Das wusstest du nicht, wirklich.
Die hat einen ganz anderen Nachnamen.
Ja.
Okay, das erklärt einiges jetzt gerade in meinem Kopf.
Das ist, ich finde die Verbindung auch super witzig. Ja, und Amy wird ganz, ganz toll gespielt von unser aller Liebling Caitlin Dever, die wir jetzt ganz
aus The Last of Us kennen.
Als Abby aus The Last of Us kennen, aber die auch schon vorher ganz fantastisch zum Beispiel in Unbelievable zu sehen war. Und also der Film Booksmart streamt beim Prime Channel MGM Plus. Es gibt den sonst auch überall zu leihen für die üblichen 3,99 in HD.
Ja.
Und ich kann ihn wirklich allen Menschen ans Herz legen. Das ist ein Film, der, glaube ich, wirklich einen absoluten Massenappeal hat und gleichzeitig einfach sehr schön queere Thematiken reinbringt, ohne da irgendwie mit einem Hammer raufzuhauen. Es ist für mich ein absoluter Wohlfühlfilm mit sehr viel Lachgarantie.
Ich liebe den auch total. Gerade weil du auch ja schon meintest, man hat dieses Genre, was man kennt, und es ist vielleicht auch schon so ein bisschen, gerade, weiß ich nicht, für mich vielleicht auch als Frau so ein bisschen ausgelutscht. Ja, wir haben mit dieser männerzentrische Perspektive. Und es wird so leicht, aber so leicht für sich angefasst, das so ein bisschen in eine andere Richtung zu drücken, ohne da jetzt mit dem Holzhammer vorzugehen, dass ich auch dachte, ach, so kann es laufen, so soll es sein. Hast du den gesehen, Mario?
Ich habe den auch gesehen. Wie findest du denn diesen Film, wie hieß der noch, wo die Mädchen den Fight Club aufmachen und der war auch so ein bisschen...
Bottoms.
Bottoms, ja.
Den habe ich nicht gesehen.
Kommt, ich glaube, den solltest Liste. Du dann...
Ich glaube auch, den solltest du den angucken, ja.
Hervorragend, das
mit
gleich hier.
Mit Ayo Edebiri.
Ihr hört mich tippen da
draußen. Bitte schreib es sofort mit, Andrea, ja, dass du das nicht vergisst.
Bottoms.
Sehr schön.
Hervorragend, dankeschön.
Dann würde ich mal direkt weitermachen mit meinem Film. Der ist noch ganz frischer Natur. Der kam nämlich erst letztes Jahr ins Kino. Und das Witzige ist, ich hatte letztes Jahr im Kino zwei Filme, die es auf Platz 1 und 2 bei mir geschafft haben. Und wir hatten beide einen queeren Fokus, nämlich einerseits All of Us Strangers, der natürlich ein Heulfest schlechthin ist, aber auch auf gute Weise ist. Aber den wollte ich natürlich dann hier nicht mitbringen, weil den kann man schlecht als Wohlfühl verkaufen. Deshalb habe ich den anderen mitgebracht, nämlich Challengers, der jetzt bei Amazon Prime streamt. Und deshalb können wir jetzt endlich auch über den reden. Mein Lieblingsfilm letztes Jahr von Luca Guadagnino inszeniert, der schon den wundervollen Call Me By Your Name gemacht hat als queer Coming-of-Age-Geschichte. Und das Witzige ist, Challengers ist an der Oberfläche eher so ein Film, Sportfilm über eine Dreiecksbeziehung. Also es geht um die zwei Tennistalente Patrick Zweig und Art Donaldson, die am Anfang ihrer Karriere stehen und dann so ein Auge auf die Tennisspielerin, den Profi Tashi Duncan werfen. Und dann klassische Dreiecksgeschichte, man kennt es so, okay, wer kriegt die Frau, wie geht das weiter, ist dann so auf zwei Zeitebenen inszeniert, so vorher, nachher. Und natürlich mit ganz tollen Stars. Zendaya spielt die Tashi. Dann haben wir Josh O'Connor, den man natürlich kennt aus God's Own Country zum Beispiel auch. Oder Mike Faist aus West Side Story oder jetzt aus Challengers, darf man jetzt immer sagen. Und ich finde es halt so spannend, weil das ist ein unglaublich sinnlich inszenierter Film. Da tropft der Schweiß, da kommt die Kamera ganz nah ran und man denkt, ja, Dreiecksgeschichte und Beziehung ist überhaupt nicht mein Lieblingsgenre. Kann ich mir eigentlich in anderen Filmen gar nicht mehr angucken, weil das so ein Klischee ist. Aber dieser Film macht alles irgendwie anders, weil er so andeutungsreich rangeht mit von wegen, wir haben da jetzt diese drei Menschen, aber wieso muss eine Dreiecksbeziehung immer nur über die Frauenecke laufen? Was ist eigentlich, wenn die zwei Männer vielleicht irgendwie in Wahrheit zusammengehören oder irgendwie diese Freundschaft zwischen ihnen auch so schön ist? Und es wird immer gesagt, ja, klar steht diese, wer kommt jetzt mit wem zusammen, irgendwie ein Stück weit auch im Fokus, aber dieses Tennisspiel kann so gut eine Beziehung oder auch eine Auslotung von Gefühlen darstellen. Es fasziniert mich immer wieder, wenn ich diesen Film gucke. Und obwohl meistens es schon eher um die Mann-Frau-Beziehung in der Darstellung geht, habe ich am meisten immer die zwei Männer geschippt, wenn es darum geht, wer jetzt eigentlich da sozusagen im inneren Empfinden zusammenkommen soll. Und das finde ich ganz spannend. Das ist jetzt nicht so an der Vorderfront, sage ich mal, der queeren Unterhaltung um mir. Wir müssen jetzt was machen, aber Luca Guadagnino macht das halt so super subtil, dass man denkt, okay, wir haben jetzt mal einen Kuss, der irgendwie auch über drei Ecken geht. Wie soll das, wo soll das enden?
Finde ich ganz toll. Die Churro-Szene.
Wie bitte?
Die Churro-Szene.
Churro-Szene, ja, die ist auch sehr schön, wo einfach nur zwei Männer in einem Café sitzen und sich einen Churro teilen.
Da hatten wir auch, glaube ich, einen Text
einen
dazu.
Text,
ja, letztes Jahr.
Ne?
Ja,
ein Text,
ja,
über diese eine Szene.
Ist auch mit Abstand mein liebster Guadagnino.
Ja, meiner auch. Hast du den geguckt, Andrea? Weiß ich gar nicht.
Ich habe ihn nicht geguckt, noch nicht. Ich habe jetzt ziemlich Lust bekommen drauf. Ich habe bei einem Regisseur nicht so Zugang gefunden. Ich weiß nicht, ich kann es tatsächlich nicht genau benennen. Aber
dann guck den trotzdem, weil ja, mir geht es so auch bei ihm, der ist so ein bisschen Hit or Miss für mich. Mhm. Aber der,
okay, also das ist ein Schlüsselfilm, genau. Mhm. Und ich sag nur, erlösendes Schlussbild der Kinogeschichte.
Okay, jetzt
mehr
bin
dazu
ich,
dann nicht.
Ein bisschen gehuckt.
Gut, dann sind wir, glaube ich, bei den Filmen durch. Und bevor wir uns mit sommerlichem Elan in die queeren Wohlfühl-Serientipps stürzen, meldet sich hier nochmal Max aus dem Urlaub mit einem kleinen Werbetipp, der euch auch nützlich werden könntet, wenn ihr gerade auf Reisen seid und Filme und Serien streamen wollt.
Es ist Sommer und damit steht bei vielen natürlich die Urlaubszeit an. Und wenn Serienfans auch im Ausland nicht auf ihre Lieblingsserien verzichten wollen, dann ist NordVPN genau die richtige Lösung. NordVPN ist ein praktisches virtuelles privates Netzwerk, mit dem ihr euch mit nur einem Klick in einem von über 7800 Servern in 118 Ländern verbinden könnt und damit euren virtuellen Standort ganz nach euren Wünschen anpasst. Dank modernster Verschlüsselung seid ihr damit immer safe unterwegs, egal ob am Computer, via Browser, per Smartphone oder Tablet. Insgesamt könnt ihr 10 Geräte gleichzeitig verbinden. Das ist vor allem für Streaming-Fans besonders spannend. Stellt euch vor, ihr seid gerade im Urlaub im Ausland und wollt die neueste Folge eurer Lieblingsshow oder einen Film oder Livestream nicht verpassen, dann ist ein VPN der beste Urlaubsbegleiter. Denn die Inhalte bei Streamingdiensten sind in vielen Ländern unterschiedlich und da kann es passieren, dass eure Sendung oder sogar der ganze Streamingdienst an eurem Aufenthaltsort gar nicht verfügbar ist. Das Problem lässt sich aber mit einem Klick schnell lösen. Und weil NordVPN eines der schnellsten VPNs ist, seid ihr damit bestens ausgerüstet. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, es gibt nichts Nervigeres, als wenn ihr im Urlaub unbedingt was schauen wollt, aber ein zu langsames VPN benutzt und der Stream deshalb ständig hakt. Da ist die Entspannung dann schnell dahin. Wenn ihr NordVPN ausprobieren wollt, dann könnt ihr jetzt von einer großen Rabattaktion profitieren. Aktuell erhaltet ihr nämlich Rabatt aufs Abo und unterschiedliche Pakete. Und als Streamgestöber-Fans bekommt ihr sogar 4 Monate extra dazu, wenn ihr ein 2-Jahres-Paket wählt. Wenn ihr direkt zum Deal gelangen wollt oder weitere Infos zu NordVPN sucht, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, beim ersten Mal durfte Mario anfangen. Andrea, jetzt würde ich sagen, machst du den Anfang mit einem Serientipp, von dem ich weiß, dass er dir sehr am Herzen liegt.
Ja, ich fange jetzt an zu reden und dann, wenn ich fertig bin in 3 Stunden,
dann stoppen wir dich.
Podcast abschließen. Nee, ich habe meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten mitgebracht. Die nennt sich Steven Universe.
Yay.
Ein jubelnder Mario im Hintergrund.
Hier werden die Flaggen gehisst. Es ist eine in Deutschland gar nicht mal so bekannte Serie, obwohl ich schon sehr viel darüber geschrieben und geredet habe. Es ist eine Sci-Fi-Animationsserie, die lief von 2013 bis 2020. Mittlerweile gibt es Film und Spin-Off und es ist jetzt auch ein weiteres Spin-Off in Planung, aber über andere Figur, die nicht im Zentrum steht in der Hauptserie. Und wo streamt das vielleicht gleich mal vorweg? Leider nirgendwo im Abo komplett. Netflix hat Staffel 4 und 5. Bei Prime, Apple und YouTube kann man die vollständig kaufen. Ich habe zum Beispiel die Blu-ray zu Hause.
Also kommt bei Andrea vorbei, leiht's euch aus.
Ganz genau. Und Steven Universe ist so eine Serie, da spürt man die Queerness einfach in der DNA. Also die ist von Grund auf aus einer queeren Perspektive erdacht, geschrieben, inszeniert und auch wenn nicht unbedingt jetzt queere Storylines so komplett im Fokus stehen, es gibt sie auch, kann einfach alles wunderbar aus einer queeren Perspektive gelesen und interpretiert werden und es tropft quasi aus jeder Pore und man kann sich einfach reinlegen und das genießen, also es ist mehr die Repräsentation von dem Gefühl, würde ich sagen.
Aber eine Handlung gibt es schon trotzdem auch,
eine
oder?
Eine Handlung gibt es trotzdem und die wollte ich jetzt erzählen. Es geht um einen Jungen, der heißt Steven Universe und der lebt in einer kleinen Küstenstadt in den USA und er wird von drei außerirdischen, weiblich gelesenen Personen aufgezogen. Die sind Rebellinnen und müssen sich gegen einen, ich sag mal, totalitären Heimatplaneten, der weit, weit weg ist, zur Wehr setzen, wollen ihr eigenes Ding machen. Und Steven Universe ist der Sohn ihrer Anführerin. Die Anführerin ist nicht mehr da. Aber Steven ist jetzt da. Steven ist, ja, sieht aus wie ein Menschenjunge, hat aber ein Gem. Diese Außerirdischen heißen auch Gems, also einen Edelstein als Bauchnabel. Genau, und im Laufe der Handlung geht es dann viel darum, wer ist Steven, was ist seine Identität, inwiefern ist er seine Mutter, inwiefern ist er selber, was hat er für Kräfte auch. Diese Gems haben nämlich ganz wunderbare Kräfte und eine dieser wichtigsten Kräfte dieser Gems ist, sie können fusionieren, diese Fusion, das heißt, sie sind zwar eigenständige Personen, die Serienschöpferin, auch eine Person, die sich als nicht-binäre Frau identifiziert, Rebecca Sugar, sie hat sehr viel von sich selber, von ihrem eigenen Gefühl in diese Gems gesteckt. Und dieses Fusionieren von den Gems ist ganz, ganz großartig. Das funktioniert nämlich so, sie können sich zusammentun und werden dann zu einer neuen Person.
So und, Power Rangers, aber im...
Ja, sie sind nicht die alten Personen, mhm. Sie sind einfach eine neue Person, okay. Quasi.
Aber man kann immer die Kombination aus beiden Figuren noch rauslesen.
Okay.
Und das macht natürlich auch ein riesiges Feld an Interpretationsmöglichkeiten auf, weil auch Steven kann fusionieren. Steven ist dann so der einzig, ich sag mal, männlich gelesene Charakter, der halt auch fusionieren kann, dann mit den weiblichen weiblich gelesenen Charakteren. Und da entstehen einfach so wundervolle Figuren und Gefühle und alles ist immer sehr, sehr positiv und mit ganz viel Freude am Sein und am Existieren besetzt. Mhm. Und das, glaube ich, hat mich beim Schauen am allermeisten abgeholt. Es gibt natürlich auch viele dramatische und herzzerreißende Elemente.
Zwei der besten Twists, die ich je gesehen habe, ja. In Anything.
Ja,
okay.
Aber wirklich. Und ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich nichts spoilern will. Das muss man wirklich erleben. Mhm. Ich habe... vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken. Ich habe gestern noch so ein halbstündiges Essay geguckt, wie die Serie aus einer, die Trans-Essence dieser Serie und wie man das interpretieren kann. Es ist wirklich unglaublich interessant, vor allem als queere Person, sich auf diese Serie einzulassen und diese Serie zu fühlen. Und ja, es war, wenn ich mich recht entsinne, Mario, korrigiere mich, falls ich falsch liege, es war die erste queere Hochzeit, die es jemals in einer US-Animationsserie gab, ne? Mhm. Gegen Ende der Serie.
Es war auf jeden Fall die erste Serie, die einen GLAAD Award bekommen hat für bestes Familienprogramm. Mhm. Und es war aber auch diese Hochzeitsfolge, die dann der Serie ihr Leben gekostet hat, weil die internationalen Finanziers aus nicht ganz so progressiven Ländern waren dann nicht dafür zu haben. Und
haben das nicht ausgestrahlt.
Genau, Rebecca Sugar hat das in Kauf genommen. Sie hat sich dann bewusst dafür eingesetzt, das zu machen. Und ich finde auch, dass die richtige Entscheidung war. Steven Universe ging ja dann zum Glück eben auch weiter mit Film und Spin-off. Aber diese Repräsentation zu sehen, vielleicht noch einmal kurz zu dieser Hochzeit. Es gibt eine Figur, vielleicht auch meine Lieblingsfigur. Nee, alle Figuren sind meine Lieblingsfiguren. Aber eine ganz besondere Figur unter diesen besonderen Figuren heißt Garnet. Und das ist ein Twist, den ich jetzt verraten werde, weil man ihn auch schon relativ früh in der Serie erfährt. Garnet ist lebt als Garnet, aber sie ist eine Fusion aus zwei Figuren. Das wissen wir aber lange Zeit gar nicht, weil sie ist einfach Garnet.
Ja, so. Ja.
Und diese beiden Gems, Sapphire und Ruby, sie sind einander so wichtig, dass sie als Garnet leben wollen. Und das sind auch die beiden, die heiraten, dann gegen Ende der Serie. Und das ist, ja, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wie auch so die, wie Garnet von den Champs von ihrer Heimatwelt immer betrachtet wird, wie so eine, wie eine Aussätzige. Sie verstehen das überhaupt nicht. Was ist das? Warum lebt sie so?
Auf dem Heimatplaneten ist es nämlich verboten, dass zwei unterschiedliche Champs sich kombinieren. Oh, da dürfen sich nur gleichartige Champs kombinieren.
Okay, okay.
Die ist sehr genau. Der Heimatplanet ist sehr auf Ordnung und auf Struktur und jeder Champ hat seine ganz bestimmte Funktion und muss auch so gelebt werden und funktionieren. Und Garnet ist in ihrer bloßen Existenz ein Affront. Und sie ist aber so bei sich, sie ist so sie selbst, sie liebt sich und ihr Leben und was sie ist. Und das ist einfach so, ja, ich fand es so schön und so befreiend und wundervoll, mir das anzuschauen. Mhm. Und es gibt auch richtig, richtig, richtig tolle Musik.
Oh ja.
Auch von Garnet ein paar tolle Lieder.
Der Film ist auch ein Musical in ausgewachsen.
Ach, sie singen dann auch noch die Figuren.
Eine ganze Menge.
Okay, ich muss ja wirklich jetzt endlich mal einsteigen, nachdem Andrea mir schon jahrelang davon erzählt. Wirklich. Und wie viel Folgen oder wie viele Staffeln hat das jetzt am Ende bekommen, wenn du sagst, es wurde dann irgendwann leider abgesetzt?
5 Staffeln, wobei die teilweise ziemlich viele Folgen haben. Ich weiß, die Folgen sind auch nur so 10 Minuten lang. Also es ist absolut snackable und wird dann so, ich weiß nicht, so ab Folge 30 oder 40 wird es irgendwann komplexer, kann ich mich erinnern. Irgendwann macht das so einen Schub, wo du denkst, okay, wow, jetzt geht's aber richtig ab. Am Anfang mutet es noch mehr als eine reine Kinderserie an und irgendwann ist
plot.
Die Tiefe grenzenlos.
Ja, sehr. Danke, dass du da deine Lieblingsserie hier nochmal mitgebracht hast, Andrea. Sehr schön. Ich mache mal weiter im Serienbereich. Und zwar, ich habe ja schon oft Heartstopper gehypt, deshalb dachte ich nicht jetzt nochmal, Mama, guck mal ein bisschen weiter zurück, was vielleicht manche schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil das Netflix-Gedächtnis ist ja so kurz. Deshalb habe ich Sense8 mitgebracht hier, um nochmal über Sense8 zu reden. Das lief von 2015 bis 2018, also schon richtig lange, ja. Nicht wirklich bei Netflix und ist von den Wachowski-Schwestern, was ja an sich schon interessant ist, was sie da als ihre, ich glaube, erste Serie war das, geschöpft haben. Es geht um eine Gruppe von 8 Menschen, die auf dem ganzen Globus verteilt sind und auf mysteriöse Weise in einem Cluster, nennen sie das, miteinander verbunden sind. Das heißt, sie können die Fähigkeiten von anderen Menschen überleben. Man merkt da schon, es bin vielleicht auch Steven Universe nicht so weit weg von. werden aber natürlich gejagt und müssen sich jetzt gegenseitig helfen und finden und haben da auch ein ganzes Spektrum von Partnern und Partnerinnen, was abgebildet wird, was ich auch immer sehr interessant fand. Vielleicht kurz nochmal, welche Figuren das sind. Wir haben Van Damme, einen Busfahrer aus Nairobi, Sun Baek aus Seoul, eine Kickboxerin, eine Transfrau und Hackerin namens Nomi Marks in San Francisco mit ihrer Freundin Amanita, die indische Frau Carla, die in eine arrangierte Ehe soll, die isländische DJ Riley bzw. Blue, die dann nach London geht, den deutschen Safeknacker, immer wieder schön, Max Riemelt spielt Wolfgang und einen ungeouteten mexikanischen Schauspieler mit seinem Boyfriend Anando und seiner Coverfreundin Daniela und dann noch einen Chicagoer Polizist Will Gorski. Und das sind einfach so viele, die, man kann jetzt gar nicht alles wiedergeben, was dann in dieser Serie passiert, aber sie sind halt eigentlich so völlig unterschiedliche Menschen, die dann aber auf dieser Liebesebene von wir müssen uns helfen und wir sind doch irgendwie alle nur Menschen, die zusammengehören und die sich gar nicht jetzt irgendwie so einschränken lassen müssen von irgendwelchen Gender-Klischees agieren. Ich erinnere mich immer gern an diese Mind-Orgie, die es dann irgendwann am Ende, glaube ich, von Staffel 1 gab, wo alle Figuren sich einfach nur lieb haben. Und das ist für mich auch so eine Serie, die zeigt, wie man auch ganz anders erzählen kann, eher über so eine Gefühlsebene, als klar gibt's auch einen Plot und sie werden gejagt und so und es muss natürlich was passieren, damit sie ihre Fähigkeiten borgen können, dass dann auf einmal die Kickboxerin jemand anderen ihre Fähigkeiten verleiht, aber gleichzeitig ist es für mich einfach nur eine Serie zum Reinlegen und Fühlen. Könnt ihr euch erinnern? Ihr habt die bestimmt auch beide gesehen, oder?
Ich glaube, ich habe sie nicht zu Ende gesehen, aber ich erinnere mich ganz gut daran. Und es gab, das war ja eins der Beispiele, wo Netflix am Ende gesagt hat, okay, wir haben es abgesetzt, aber wir machen noch einen Film.
Dann haben die Fans gekämpft und noch einen Film bekommen, der das eigentlich auch finde ich sehr gute Weise abschließt, dass man nochmal genau in diese Gefühlsebene reingeht.
Und danach haben sie gelobt, nie wieder eine Geschichte so baumeln zu lassen und nicht zu beenden. Das haben die aber, daran erinnert sich Netflix nicht so gerne.
Ja, ja.
Ja, ich liebe diese Serie. Ich habe sie verschlungen, als sie rauskam.
Hattest du eine Lieblingsfigur? Kannst du dich noch erinnern, wen du besonders mochtest aus diesem Achter-Cluster?
Ja.
Ist das Donna
Bay? Meine Lieblingsfigur war Nomi.
Nee, Nomi war die Hackerin, die Transfrau. Die mochte ich auch sehr mit ihrer Freundin. Das war einfach so eine schöne Beziehung.
Von Jamie Clayton gespielte.
Fühlt sich schon so lange her an.
Ja, das ich habe auch gedacht, was, die kann erst vor 2018 zu Ende gegangen sein? Das kann doch nicht sein, das ist doch erst 7 Jahre her.
Ja, nee, die Beziehung von Lomi zu ihrer Freundin, das war immer mein liebster Aspekt, aber ich mochte auch alles andere.
Ja, ja. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt oder das irgendwie an euch vorbeigegangen ist, unbedingt reinschauen. Auch eine sehr schöne Serie, die alle Liebesschattierungen zelebriert, die es so gibt. Mario, was hast du uns noch für Serie mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, was noch, doch ungefähr aus der Zeit ist, 2021 bis 2023 sehe ich gerade, okay. Mhm. Ist aus Kanada und es heißt Sort Of und es ist eine Comedy oder vielleicht Dramedy auch eher und es geht um eine nicht-binäre Person, auch gespielt von einer nicht-binären Person namens Bilal Baik. Das ist der Star der Serie und spielt einen Charakter namens Sabi. Und Sabi ist First Generation Pakistani-Kanadierin oder Kanadierin und arbeitet als Nanny und will eigentlich von ihrer besten Freundesperson entführt werden, um ins queere Mekka überhaupt zu fliehen und zu ziehen. Und jetzt ratet mal, was das queere Mekka ist.
Toronto?
Berlin.
Was?
Dann hat aber die Mutter von der Nanny-Position, wo Sabi arbeitet, ich glaube, sie fällt ins Koma wegen einem Schlaganfall. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall beschließt sie dann, dort zu bleiben und setzt sich damit auseinander mit ihren Entscheidungen. Und ich glaube, sie verwendet they. She-Pronouns, falls nicht, entschuldige ich mich, aber auf Deutsch ist das ja eh immer ein bisschen schwierig, auf Reihe zu bekommen. Aber es ist sehr unterhaltsam und lustig, vor allem wegen der Hauptdarstellerin, weil sie so eine unglaubliche Deadpan hat und so fertig mit der Welt einfach ist und einfach so trocken auf alles reagieren kann und selbst so mit der queeren Szene so ihre kleinen Querelchen hat, die sie dann verarbeitet in der Serie und das ist hervorragend. Das lief 3 Staffeln lang, 3x8 Folgen, ist hierzulande auf Sky und Wow zu sehen. Und der dramatische Aspekt kommt dann eher daher, dass die Familie noch nicht ganz von Sabis Non-Binary-Heit weiß. Mhm. Und dann geht es daran, so die Mutter daran zu führen. Und der Vater hat noch überhaupt keine Ahnung, weil der außer Landes ist.
Okay, wie sie damit umgehen. Ja.
Genau, und dann gibt es so viele Twists und Turns. Und es ist sehr spaßig und sehr kurzweilig. Und wie gesagt, Bilal Baik ist ein absoluter Superstar. Und
ich finde auch den Titel super für die Thematik, Sort Of.
Ja, genauso muss man sich irgendwie den Deadpan von der Person vorstellen. Ja.
Sag doch mal, wo das streamt, das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Bei Sky und Wow hierzulande.
Wow.
Ja.
Okay.
Ich glaube, es war eine Zeit lang auch gratis irgendwo bei Join oder Pluto, aber das ist nicht mehr da, habe ich extra nochmal gecheckt.
Gibt es mehr als eine Staffel?
3x8 Folgen.
Oh, das war richtig gut, da kann man richtig einsteigen. Schön.
Hat auch mehrere Preise gewonnen, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, was für ein, war das auch ein GLAAD Award oder so?
Ich weiß nur, dass es da so einen kleinen Hype drum gab, als die erste Staffel rauskam und ich mir das auf meine Watchlist gesetzt habe. Daran kann ich mich erinnern, da muss ich jetzt auch endlich echt mal gucken.
Genau, gab ein, war nominiert, Peabody Award gab es, das war's. Und Canadian Scream Awards.
Ich werde hier auch mit so vielen Streaming-Tipps wieder rausgehen, dass das alles explodiert. Aber keine Angst, wenn ihr euch jetzt nicht merken könnt, welche Serie oder welcher Film es ist und wo es streamt, wir packen euch das alles nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr es nochmal in Ruhe nachlesen, damit ihr dann auch am Ende des Podcasts noch wisst, was ihr jetzt eigentlich schauen wolltet. Gut, ich würde sagen, wir gehen zu den Charakteren über.
Jetzt müsste ich mal den Anfang machen.
Oder? Ich denke auch, der ausgleichenden Gerechtigkeit halber fange ich jetzt mal an. Ich habe Simon Spears mitgebracht aus Love, Simon, streamt bei Disney Plus, dieser wunderschöne Film. Vielleicht kurz zur Einordnung, ist einfach eine richtig schöne Teenager-Romantik-Komödie, die gefühlt heutzutage so gar nicht mehr gedreht wird. Aber Greg Berlanti hat es getan 2018 und zwar als erste richtige so Rom-Com im, ich sage mal schon Mainstream, aber halt mit einem schwulen Protagonisten und das gab es vorher in der Form auch noch nicht als Film. Also einfach eine Liebes- und Coming-out-Geschichte, die jetzt auch abseits der queeren Community durchaus eine Fanbase finden kann, denke ich, weil sie einfach so zugänglich ist. Im Mittelpunkt steht Simon, der schon ein paar Jahre weiß, dass er schwul ist, aber sein Coming-out noch nicht hatte. Und der beginnt dann mit einem anonymen Mitschüler namens Blue zu schreiben und verliebt sich in den und will natürlich wissen, wer das ist und kommt dann seinem eigenen Coming-out dadurch auch näher, dass er endlich jemand hat, mit dem er so ein bisschen darüber reden kann. Und ich habe auch das Buch gelesen von Becky Albertalli, das heißt Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, was auch ein sehr schöner Titel ist, aber ich glaube im Kino musste man es verkürzen für Love, Simon. Und was ich, glaube ich, an dieser Figur so schön finde, weil wir jetzt hier über die Charaktere an sich sprechen, ist, dass es einfach, er ist in so einem glücklichen Familienkontext drin, hat eine Schwester, hat verständnisvolle Eltern, gibt eigentlich kein großes Drama in seinem Leben und trotzdem ist es für ihn schwer, dieses Coming-out zu meistern, weil das natürlich auch irgendwie eine identitätsstiftende Sache ist, wenn er erstmal sein Coming-out hatte, wie sehen andere Menschen ihn? Da gibt's irgendwie eine ganz schöne Szene, wie er zum Beispiel seiner neuesten Freundin, die er erst seit ein paar Monaten kennt, zum ersten Mal erzählt, dass er schwul ist und dann wird er später von seiner längsten Freundin gefragt, warum hast du es sozusagen ihr zuerst erzählt und nicht mir? Und dann, finde ich, liefert er einfach auch so eine nachvollziehbare Antwort von, naja, sie kennt mich erst so ein paar Monate, aber du kennst mich schon so lange und würdest wahrscheinlich dein Bild von mir völlig im Kopf umstellen und so. Und das finde ich einfach, dass der Film und die Figur schafft es, auf so eine zugängliche Art zu zeigen, dieser Struggle, der auch in den einfachsten Familien, muss ja nicht immer super Drama christlicher Religionskontext sein, stattfinden kann. Und generell, wie alle Figuren damit umgehen, wer Simon ist und wie er eigentlich auch auftreten will. Es gibt mir immer so ein gutes Gefühl, wenn ich diesen Film gucke. Ich habe letzte Woche nochmal geguckt und dachte, das funktioniert immer wieder, einfach mit so einem Wohlfühlgedanken da dann auch rauszugehen. Also ja, auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Vater, der dann irgendwie vielleicht mal einen seltsamen, abschätzigen Kommentar vorm Fernseher fallen gelassen hat, wie, oh, der ist ja so schwul oder so, irgendeine Show, die sie zusammen als Familie geguckt haben. Und dann muss er selber darüber nachdenken, wie er jetzt eigentlich zu seinem Sohn dann, was er ihm da mitgegeben hat, ja. Also eine sehr schöne Figur.
Hast du auch die Nachfolgeserie gesehen?
Love, Victor habe ich natürlich auch geguckt, ja.
Und kannst du das auch empfehlen?
Ja, die fand ich auch sehr schön. Das hat er keine Buchvorlage. Also die Bücher, Becky Albertalli hat da wirklich mehrere auch sehr schön in diesem Kontext geschrieben, sind alle sehr, sehr schön. Und klar kann man so ein bisschen kritisieren, damals, ich glaube, Nick Robinson, der den spielt, ist selber wahrscheinlich nicht schwul. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es für mich ganz gut, dass ich den immer wieder gucken möchte. Bei Disney Plus könnt ihr es tun. Love, Simon. Mario, willst du weitermachen? Was hast du uns für eine Figur mitgebracht?
Wir gehen zurück in die Welt der Animation und zu einer Serie, die auch Steven Universe ziemlich beeinflusst hat, weil es sind so unglaublich viele Anime-Referenzen in Steven Universe drin. Mhm. Und ich nehme eine Serie, die mir als Jugendlicher auch viel bedeutet hat und immer noch tut. Und zwar ist das Sailor Moon.
Yay.
Und das ist die Superheldin, die beste Sailor-Kriegerin, Sailor Uranus.
Ist das die grüne?
Das ist die, nein, gelb-blaue.
Okay.
Mit den kurzen blonden Haaren. Die ist zusammen mit der Grünlichen. Nein, ich muss euch mal zurückversetzen. Also wir sind Mitte bis Ende der 90er. Klein Mario guckt TV.
Ja.
Die einzigen Schwulen und Lesben sind total problematisiert im Fernsehen. Mhm. Ich erinnere mich, die einzigen Figuren, an die ich mich erinnere, sind der Böse aus der Lindenstraße und irgendwelche Leute, die AIDS bekommen haben. So. Das war alles, okay?
Hartes Pflaster.
Und was gucke ich da im Nachmittags? Ich war früh Anime interessiert und habe Sailor Moon sehr früh auf dem Schirm dann gehabt. Und was sehe ich dann da ab Staffel 3? Lesbische Superheldinnen, die coolsten Figuren in der ganzen Serie sind. What? und das ist auch interessant, weil man kann die so als Lesben wahrnehmen. Also Uranus und Neptunus sind so Anti-Heldinnen aus Zellekriegern von die Planeten am äußeren Rand des Universums repräsentieren, die gehören nicht zu der Kerngruppe und die gehen noch so ein bisschen
hier noch Planetensystemdeutung. Sehr
da,
gut.
Die gehen auch eher so ein bisschen über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen. Die sind so eher, ne, neutral gut statt lawful good, wenn man jetzt mal
ein bisschen komplexer einfach.
Okay. Genau.
Okay.
Und komplett in sich vernarrt und komplett, die würden die Welt auch zerstören lassen, wenn es darum geht, wenn die nur zusammen sein könnten wahrscheinlich.
Ja.
Und im Manga von Naoko Takeuchi wird das dann auch schon so behandelt, dass Sailor Uranus ist ein interessanter Fall, weil die hat die Seele oder das Herz von sowohl einem Mann als auch einer Frau.
Mhm.
Und als die Hauptcharaktere zum ersten Mal Haruka treffen, also die bürgerliche Version von ihr, denken sie auch, das ist ein hübscher Junge und verknallen sich alle in sie. Und dann wird natürlich viel darüber gesprochen, okay, ist Sailor Uranus, Haruka, ist sie eigentlich vielleicht eher genderfluid oder ist sie auch non-binary oder non-conforming oder so? Und sie ist so ein bisschen non-conforming, aber laut Manga-Schöpferin ist sie einfach lesbisch.
Mhm.
Hat auch überhaupt kein Problem, mit den anderen Mädchen zu flirten. Und im Manga gibt es sogar, und in der neueren Anime-Version Sailor Moon Crystal, gibt es sogar einen Kuss zwischen ihr und Sailor Moon. Sailor Moon sowieso bisexuell, die ganze Serie lang, das kann niemand denyen.
Bisexual Icon Sailor Moon.
Auf jeden Fall, die findet einfach jede Person, die hot ist, hot und kriegt dann Herzchen Augen. Das ist schon immer so gewesen. Ja, aber das Coolste an ihr habe ich dann später auch noch rausgefunden. Meine Lieblingsserie ist ja Neon Genesis Evangelion, wie ihr vielleicht wisst.
Hast du schon mal im Podcast auch schön drüber erzählt?
Denke ich, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht mehr, aber kann ich mir vorstellen. Und gesprochen wird Sailor Uranus in der japanischen Originalversion von Megumi Ogata, die auch Shinji, die Hauptfigur aus Evangelion, spricht. Und das ist natürlich...
Da warst du verloren, Mario, da warst du verloren.
Ja, sie ist einfach die Beste, sie kann am besten schreien, sie klingt am coolsten, wenn sie ihre Attacken ruft. Und die erste, einzige positive Representation, die ich im deutschen Fernsehen, glaube ich, gesehen habe. Bis auf Leute, die halt irgendwie problematisiert oder halt so Witzfiguren waren.
Ja.
Und das fand ich extrem inspirierend. Und das hat auch andere Sachen inspiriert, weil das Magical Girl Genre ist ja auch sowieso sehr... Sapphic, wie man auf Englisch sagt, sehr lesbisch konnotiert. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Sachen wie, eine weitere Lieblingsserie von mir ist Revolutionary Girl Utena, von der man sehr viel auch sieht in Steven Universe, würde ich sagen.
Mhm. Hatten nicht die Sailor-Kriegerin auch alle so einen Mondstein oder irgendwas zum sich verwandeln? Passt das
Mondstein
nicht auch wieder zu?
Flieg und Sieg erst dann.
Sailor Moon hat den Silberkristall,
so
aber die anderen
Steven
hatten...
Gem aus Steven Universe, passt doch nicht alles zusammen.
Gibt auch viele Sailor Moon-Referenzen, die man eindeutig sehen kann in Steven Universe.
Okay.
Oder Madoka Magica ist eine neuere Sache, wo es auch sehr lesbisch wird irgendwann. Und ja, Revolutionary Girl Utena sollte ursprünglich sogar ein Film von Sailor Moon werden. Der Typ, der die dritte Staffel gemacht hat, wollte einen Film machen, nur über die beiden.
Mhm.
Und das wurde dann nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, mache ich mein eigenes Animationsstudio und mache ich eine eigene Serie über zwei lesbische Magical Girls. Und das ist dann das geworden.
Geboren aus Sailor Moon, das ist ja sehr interessant.
Ja, und ich liebe die Figur bis heute. Und ja.
Das ist ein gutes Gefühl, wenn du ihr begegnest. Wie schön. Und das ist ja wirklich krass. Wenn die in der dritten Staffel eingeführt wurde, war das ja wirklich was mit Mitte 90er oder?
95 in Japan war das, glaube ich.
Wow. Sehr früh dran. Mhm. Danke für die Uranus, die du uns mitgebracht hast.
Gerne, gerne.
Andrea, wen hast du noch, willst du noch vorstellen als Charakter und Wegbereiter bei dir im Herzen?
Von einem zum nächsten Bisexual Icon, also von Sailor Moon zu Rosa Diaz. Das ist eine der Hauptfiguren in Brooklyn Nine-Nine, der amerikanischen Sitcom mit Andy Samberg in der Hauptrolle als, heißt der Jack? Irgend so ein generischer Name. Es ist ja schon wieder alles andere vergessen. Ich habe die Serie geguckt, ich habe die Serie geliebt und am meisten daran geliebt habe ich Rosa Diaz. Sie wird gespielt von Stephanie Beatrix. Sie ist, ja, so wie die anderen auch, Polizistin. Sie ist eine knallharte, sehr private ist eine knallharte Polizistin, sehr private Person, läuft immer mit Lederjacke durch die Gegend, hat in der Serie mehrere Beziehungen zu Männern. Sie wird auf jeden Fall als heterosexuell wahrgenommen und dann erst in Staffel 5 überhört ein Kollege von ihr ein Telefonat, wo sie mit einer Frau redet und sie sagen halt so Babe zueinander und wirken sehr vertraut und er ist so ein bisschen zu aufdringlich, wie Charles halt so ist, und meint so, was los? Genau. Und dann hat Rosa ihr Outing als bisexuell.
Mhm.
Und das spielt auch in ein paar Folgen danach eine Rolle. Aber es fühlt sich extrem authentisch an und das hat auch einen Grund, weil die Schauspielerin selber hatte nur ein paar Monate vorher ihr Coming Out als bisexuell.
Ach, krass, da hat dann die Serie die Realität gespiegelt.
Ganz genau. Es war sehr autobiografisch, was da passiert ist. Das hat sie halt auch gemeinsam mit dem Serienschöpfer sich so ausgehandelt und so geschrieben und da sehr viel Input dafür gegeben und sie, die Schauspielerin selber halt auch immer so ein bisschen damit gestruggelt hat, dass sie halt als heterosexuell wahrgenommen wird, weil sie in einer Beziehung mit einem Mann ist und mit dem sie mittlerweile auch ein Kind hat und verheiratet ist und das spiegelte sich sehr in der Figur wieder und es hat sich einfach extrem authentisch angefühlt, so wie das dargestellt wurde. Es hat mir sehr imponiert, hat mich sehr beeindruckt und auch sehr herzerwärmende Szenen und auch so ein bisschen tragisch. Sie hat sich auch ihren Eltern gegenüber geoutet. Vater übrigens gespielt von Danny Trejo. Den kennen wir natürlich alle.
Hat er seine Machete zu Hause gelassen?
Er hat die Machete zu Hause gelassen, aber also es war auch so ein bisschen niederschmetternd, weil die Eltern nicht sehr gut reagiert haben.
Mhm.
Dafür aber alle ihre Freunde und Freundinnen sehr gut reagiert haben und sie da dann sich eben dann woanders wohlgefühlt hat und die Bestätigung bekommen hat, dass es gut ist, wie sie ist und alles, dass sie sich fallen lassen kann, auch so wie sie ist. Und es gab auch ein paar Folgen später einen Kuss zwischen ihr und ihrer dann Serienfreundin. Das fand ich auch sehr schön, dass sie das, wo sie ja auch sehr viele Männer geküsst hat in der Serie, dass sie das dann zumindest in einer Szene auch nochmal abgebildet haben. Mhm. Und ja, liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Coming Out in
der Serie. Aber positive Tränen.
Aber positiv, weil das alles sehr, sehr, sehr herzerwärmend, sehr, sehr authentisch dargestellt ist. Ganz, ganz wundervolle Komponente von der sonst auch sehr ulkigen Serie Brooklyn Nine-Nine.
Und insgesamt, erinnere mich mal, wie viele Staffeln hat Brooklyn Nine-Nine? Wenn sie in der fünften ihr Coming Out hatte, dann durfte sie zumindest noch zwei
Mitte
Staffeln.
Das war so Mitte der 10er Jahre
auf jeden
Fall.
Okay,
genau.
Ja, sehr schön. Mensch, da haben wir ja wirklich das ganze Spektrum hier mitgebracht. Eine schwule, eine lesbische und eine bisexuelle Figur. Gucken wir mal, wie es bei den Stars weitergeht, wenn wir uns jetzt noch unserem letzten Block zuwenden. Mario, du darfst mal wieder den Anfang machen. Wir sind wieder bei dir als Erstvorsteller angekommen.
Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe mich darauf geeinigt, etwas zu nehmen, was ein bisschen aktuellen Bezug hat, aktuellen Streaming-Bezug. Wir sind ja bei Streaming-Gestöber. Und aktuell kann man in der Arte-Mediathek für lau mehrere Filme von Star, Regisseur Rainer Werner Fassbinder Stream und ich glaube, gar nicht so viele Leute haben auf dem Schirm, dass der auch ein Queer Icon war. Aha. Der war ja bisexuell und war auch mit dem Star aus Angst, Essen, Seele auf zusammen. Hatte auch einen Crush auf Günther Kaufmann, seinen anderen Star, war auch mit einem anderen Schauspieler von ihm noch zusammen und Schauspielerin. Und der hat ja ganz viel gemacht. Und
Mario hat den Gossip hier.
Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, allen ist Begriff, Rainer Werner
Klar,
Fassbinder.
Klar, kennt jeder in Deutschland eigentlich so als
wichtiger Regisseur, so deutscher Nachkriegszeit, neuer deutscher Film und all das. Und weil ja aber das relativ harte Kost ist, was er immer serviert, dachte ich, ich stelle hier kurz einen Film vor, den man gerade streamen kann, was vielleicht mein liebster deutscher Film überhaupt ist,
Oha.
Der nicht von ihm ist, wo er aber die Hauptrolle spielt.
Aha.
Das heißt, das Wort Star ist hier noch mehr passend als nur Star-Regisseur. Und zwar ist das ein Film namens Kamikaze 1989. Und das ist ein deutscher Science-Fiction-Krimi-Film, der eigentlich auf einem schwedischen Kriminalroman, der überhaupt nicht Sci-Fi ist, basiert.
Okay.
Und zwar heißt der eigentlich Mord im 31. Stock von Per Valhö. Und Rainer Werner Fassbinder spielt da den Polizeileutnant Jansen, der einen Mord in einem Verlag untersucht und dann wird da eine größere Verschwörung und dann geht es da um Medienkontrolle und alles Mögliche. Aber es geht hier wirklich in diesem Film von Wolf Gremm um den ganzen Look, weil der Film ist von 1982 und hat so eine neon-futuristische Sache am Laufen, so ein bisschen wie vielleicht Running Man.
Mhm.
Und also so einen deutschen Film habe ich noch nie gesehen. Der hat einen ganz schrägen Humor. Fassbinder spielt einen Polizisten komplett in Leopardenanzug mit einer Knarre, die auch mit Leopard verkleidet ist. Brigitte Mira ist drin. Günther Kaufmann ist sein Partner Anton. Du hast hier Richie Müller. Du hast sogar Franco Nero, der hier einen der Antagonisten spielt. Es ist wirklich ganz großes Kino. Und jeder Film, in dem der damit anfängt, dass Rainer Werner Fassbinder in kurzen goldenen Shorts in der sogenannten Polizeidisco-Tennis spielt, ist eine reine Freude. Und lange Zeit konnte man ihn hier nicht wirklich sehen, außer auf der vergriffenen DVD. In Berlin lief der eine ganze Weile hier im Filmkunst 66, jede Aha. Woche im Kino, da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Und jetzt habt ihr den einfach so in der Arte-Mediathek noch bis August. Und bitte schaut den, viel zu wenig Leute kennen den. Ich liebe diesen Film so sehr. Und Rainer Werner Fassbinder hat hier so viel Spaß in der Hauptrolle und war eine der letzten Sachen tatsächlich, die er gemacht hat, bevor er leider frühzeitig gestorben ist.
Okay, der Countdown läuft bis August, anderthalb Monate noch, so zwei Monate, habt ihr Zeit? Sehr gut, Andrea, du als Science-Fiction-Fan, kennst du den?
Also so viele Bisexual Icons hier im Podcast. Ich habe noch nie was von diesem Film gehört und ich werde den heute Abend gucken. Es klingt so geil.
Sehr schön. Danke für diesen Tipp noch, Mario. Mensch, das wusste ich auch gar nicht. Andrea, willst du weitermachen mit deinem Star, den du mitgebracht hast oder die du mitgebracht hast?
Ja, ich habe sehr viel und sehr lange überlegt und hatte ganz viele Namen im Kopf. Ich habe mich dann tatsächlich für Chanel Monáe entschieden. Ich weiß gar nicht, ob ihr Chanel Monáe kennt. Mario
aus Hidden
nickt.
Figures.
Genau, sie ist, genau. Ihr kennt sie vor allem als Schauspielerin wahrscheinlich, aus Berufswegen. Sie ist ja, ich...
Sie ist eigentlich Sängerin, oder?
Genau, genau, ursprünglich Sängerin. Ich lese mal kurz vor, was bei Wikipedia steht, was sie alles gemacht hat. Sie ist eine nicht-binäre US-amerikanische Soul- und Funk-Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Tänzerin. Sie geht bei They, Them und She, Her Pronouns. Genau, ich habe sie 2016 kennengelernt. Da hat sie sowohl die Hauptrolle, eine der Hauptrollen in Hidden Figures gespielt, wo es ja um die drei afroamerikanische Mathematikerinnen bei der NASA geht. Und sie hat Theresa in Moonlight gespielt. Den kann man bei Mubi gerade sehen. Das war so eine Nebenrolle. Genau, und ihre erste Hauptrolle war eben in Hidden Figures. Den gibt's bei Disney Plus und Prime Video. Und da bin ich so ein bisschen auf sie aufmerksam geworden. Dachte, wer ist denn diese coole Schauspielerin? Und habe dann mal so ein bisschen zu googeln angefangen. Bin dann auch auf ihre Musik gestoßen. Also sie hat 4 Studioalben rausgebracht bisher. Und habe mir dann auch so ein paar Fotos angeguckt, wie sie halt so auf dem roten Teppich ist. Und so Interviews mit ihr angeguckt. Und sie ist sie gibt mir sehr starke David Bowie-Vibes, ist auch einer ihrer größten Einflüsse. David Bowie, wir kennen ihn alle, der genderfluide Großvater des Pop, Grace Jones, Prince, also ist schon sehr, sehr eindeutig, wo sie herkommt und was sie so verinnerlicht hat. Und sie hat sich als Musikerin so eine Androiden-Persona aufgebaut und ihr Statement, sie ist sehr oft zu ihrer Sexualität befragt worden, weil das war gerüchteweise, stand das immer so im Raum, was ist da so? Früher meinte sie immer, I only date Androids, also ich date nur Androiden. Sie hat sich da sehr bedeckt gehalten. 2018 hat sie sich dann als bisexuell und pansexuell geoutet, also pansexuell im Sinn, allen, denen das nichts sagt, bedeutet quasi Liebe, die über Geschlechter hinausgeht. Genau, bisexuell lebt ja immer in diesem binären System und ist von daher manchmal auch ein bisschen problematischer Begriff, wie ich selber finde. Pansexuell will das so ein bisschen aufbrechen. Und 2020 hat sie dann auch ein Steven Universe-Meme retweetet. Also hier führt wieder alles zusammen. Und zwar ist ein ganz bekanntes Steven Universe-Meme. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin eine Erfahrung. Und das beschreibt, glaube ich, Chanel Monáe auch ziemlich gut. Sie war, wie Mario vorhin schon meinte, hatte auch die Hauptrolle eigentlich in Glass Onion, A Knives Out Mystery.
Das Doppelrolle sogar.
Doppelrolle, die ihr bei Netflix sehen könnt. Genau, ganz, ganz fantastisch. Also ich finde, sie ist eine großartige Schauspielerin, sie ist eine großartige Musikerin, sie ist eine fantastische Persona einfach, die sie auch aufgebaut hat. Sie hat eine Wardrobe, was ist das deutsche Wort?
Garderobe.
Wo ungefähr 500 Tuxedos drin hängen. Das ist so ihr Go-To-Kleidungsstück. ich habe sie auch zweimal live gesehen, einmal bei so einer Gesprächsrunde und einmal bei einem Konzert. Und es war wirklich, also die Energie in diesen Räumen war Wahnsinn. Und ich hab das Gefühl, ich habe das so live verfolgt, so ihre Bits und Snippets, die sie so über sich selber preisgegeben hat, ihre Outings und in welche Richtungen das ging. Und fand das total beeindruckend, hat mich sehr, sehr beeinflusst und sehr beeindruckt. Deswegen habe ich das nochmal heute mitgenommen. Chanel Monáe.
Sehr gut.
Richtig coole Person.
Als wenn sie jetzt hier mit im Raum stünde, so mit ihrer Aura gleichzeitig. Sehr gut.
Sie war auch die Sprecherin von dieser Sexerklär-Doku auf Netflix.
Ach, tatsächlich. Das hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Passt natürlich auch. Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt rankomme, Andrea. Ich habe eher einen Schauspieler mitgebracht, einen britischen, der jetzt in letzter Zeit immer größer wurde, was ich sehr spannend zu verfolgen fand, nämlich Jonathan Bailey. Geboren 88, also jetzt 37 Jahre alt. Und der ist ja 2020 mit Bridgerton groß geworden. Da hat er noch nicht die Hauptrolle in der ersten Staffel gespielt, sondern erst in der zweiten dann. Weil ja Bridgerton jede Staffel eine neue Hauptfigur dieser Geschwisterkonstellation mitbringt und in den Vordergrund stellt. Und seitdem hat seine Karriere so ein bisschen abgehoben. Er ist aber dann tatsächlich bei Bridgerton dabei geblieben, was, glaube ich, die Fans ihm zugutehalten, dass er da nicht abgesprungen ist wie manch andere. Und obwohl er schon seit 1997 auch im Geschäft ist als Kinderdarsteller, hat er dann jetzt erst langsam immer größere Rollen gespielt. Also war in Leonardo und war in Broadchurch, musste ich nochmal nachgucken. Was, der war in Broadchurch, habe ich doch geguckt. Da hat er den jungen Journalisten Ollie Stevens, weiß ich nicht, ob du dich noch an den erinnerst, gespielt. Ist dann aber schon eher so in britischen Kreisen der Unterhaltung geblieben. Dann hat er halt genau Bridgerton gehabt. Und er hatte sein Coming Out erstmal in den 2000er Jahren mit Anfang 20 vor seiner Familie und 2018 dann auch öffentlich so publik gemacht, also dass er ein schwuler Darsteller ist. Ist als Person aber relativ privat, also hängt es jetzt nicht so an großen Nagel, verheimlicht es aber auch nicht. Also er geht da, würde ich sagen, so einen Mittelweg von, er ist jetzt nicht, hatte sein Coming-out noch nicht, wie manch andere, die vielleicht das eher noch zurückhalten, um einfach die Rollenauswahl zu haben, die sie haben wollen als Darstellende. Aber gleichzeitig ist er, obwohl er jetzt auch bei irgendwelchen Charity-Runs und so mitmacht, jetzt nicht der, der vielleicht wie Janelle Moet da sich auf eine Bühne stellt und da ganz groß Tam-Tam macht. Aber warum ich ihn eigentlich mitgebracht habe, ist, weil ich es so spannend finde, dass er durchaus ein selbstgeouteter Schauspieler auch ist, aber trotzdem halt beide Rollen spielt. Also Bridgerton ist ja total die hetero Rolle, der sucht da seine große Liebe als Ehefrau in Staffel 2. Dann hat er aber auch so eine Showtime-Serie gespielt, die ich sehr empfehlen kann, Fellow Travelers. Die kam 2023 zu Paramount Plus. Da hat er den schwulen Love Interest von Matt Bomers Figur gespielt, was sich so ein bisschen in den 1950ern und später mit der Gefahr von Outing von homosexuellen Männern auseinandergesetzt hat, die auch in, vor allem in Regierungsberufen arbeiten und so. Und später kam noch AIDS-Krise und so dazu. Da hat er also eine ganz klar auch schwul kodierte Rolle gespielt. Dann hat er in Heartstopper so einen angehimmelten, heißen Promi gespielt. Und jetzt ist er jetzt ja im Moment im Kino ganz groß mit einmal Wicked. Da spielt er ja den Fiero, also die quasi wichtigste männliche Figur. Na gut, neben Zauberer von Oz vielleicht noch, die da drin rumläuft. Und auch in Jurassic Park jetzt demnächst, Jurassic World 4, den Dr. Henry Loomis ist er dabei, wo die Figur, würde ich sagen, schon auch eher hetero dargestellt wird. Und das finde ich so spannend, weil häufig ist es ja so, dass wenn Stars sich outen, sie dann es entweder tun, um nicht mehr auf Rollen festgelegt zu werden, die sie nicht mehr spielen wollen, also jetzt nicht noch nur rumkommen und den anzuschmachtenden Typen, oder dass sie es einfach nicht mehr können, weil dann halt in der Öffentlichkeit klar ist, okay, die wollen jetzt oder sind jetzt einfach so kodiert und er macht einfach beides weiter. Und das finde ich so faszinierend, dass das anscheinend doch noch geht in unserer Gesellschaft, wo man doch eher denkt, okay, festgelegt, jetzt ist es so, jetzt wird immer dieses Rollenschema nur noch verfolgt werden. Kennt ihr ihn als Star? Habt ihr ihn auf dem Schirm?
Ich habe ihn tatsächlich nur wegen dem kommenden Jurassic World 4 auf dem Schirm, auf den ich mich sehr freue als großer Jurassic-Fan. Es sind nicht alle Filme gut, aber kommt ein neuer, bin ich dabei. Genau, macht eine ziemlich gute Figur im Trailer und da bin ich dann auch erst drauf gekommen, das ist der aus Bridgerton. Aber ich wusste tatsächlich nichts über ihn, eben auch diese Geschichte nicht, nichts über seine Sexualität.
Ja, ja.
Ich fand Wicked ja nur so lala, aber ich erinnere mich sehr gut an seine Musiknummer.
Oh, ist so großartig. Musiknummer in der Bibliothek werde ich nie wieder vergessen. Also ich finde ihn in der Rolle bei Wicked auch sehr cool. Insofern, ja, bin ich sehr gespannt, wo das mit ihm hingeht und ob er vielleicht auch so ein Stück weit ein Wegbereiter ist von alle Menschen dürfen alle Rollen spielen. Es ist ja jetzt, würde ich sagen, eher im Moment so, dass man sagt, es sollen schon eher auch die Menschen ihrem Gender und ihrer Sexualität nach Rollen besetzt werden, aber warum Schubladen denken, wenn man es nicht auch, wenn man es beim Menschen ja auch nicht will, das Schubladen denken? Weiß ich nicht. Mal gucken. Bin ich auf jeden Fall spannend, da verfolge ich seine Karriere, wie das da jetzt weitergeht. Dann sind wir durch, liebe Leute. Wir haben euch viele, viele schöne queere Streaming-Tipps mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt da auch noch was Neues gefunden, was ihr noch nicht kanntet oder vielleicht einfach nochmal schauen wollt. Geht ja auch. Ich nehme auf jeden Fall sehr viel mit, was ich jetzt wieder auf meiner Watchliste habe. Danke euch auf jeden Fall fürs Kommen, Andrea, Mario. Schön, dass ihr eure Lieblinge geteilt habt.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und ihr könnt uns natürlich auch gerne in den Kommentaren bei Spotify oder per Mail einfach eure Go-To-LGBTQ-Meisterwerke und Stars mitgeben, die ihr unbedingt nochmal empfohlen haben wollt. Geben wir hier auch gern weiter. Danke dafür. Wir wünschen euch auch noch einen schönen restlichen Pride Month und streamt was Schönes.
Adios.
Tschüss.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.